die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Amen.
Der Predigttext heute ist zugleich das Evangelium im Johannesevangelium, dem 6. Kapitel. Jesus ging weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagt er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden, um ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Liebe Gemeinde, uns würde es doch wahrscheinlich genauso gehen wie diesen Menschenmengen, die zu Jesus drängen. Sie haben gehört, was er alles getan hat. Da war er doch mal auf einer Hochzeit zu Kana und könnt ihr euch das vorstellen? Da gab es den besten Wein. Dieser Speisemeister, der war hin und weg. Ob die alle mitgekriegt hatten, dass das zuerst Wasser war, weiß ich nicht. Aber zumindest der beste Wein hat sich bestimmt rumgesprochen. Und kurz bevor Jesus hier diese Menschen sich lagern lässt und ihnen Speise gibt, da war er in Jerusalem drin und an diesem Teich Bethesda und er heilt einen Gelähmten. Wer würde das nicht mit eigenen Augen sehen wollen? Diesen Menschen, der das tut. Und vielleicht auch so im Geheimen, vielleicht kann er ja für mich auch was tun. Für meine Gebrechen, für das, was mich bewegt. Das ist kein schlechtes Motiv, zu Jesus zu gehen. Ich würde sagen, das sollten wir für uns beibehalten. Dieser Wunsch, diese Hoffnung, zu Jesus hinzugehen und sagen: Wenn er das kann, dann kann er bestimmt für mich auch was tun. Da kann er mir auch begegnen. Da kann ich ihm auch meine Not hinhalten, meine Bedürfnisse. Da kann ich ihm mein Leid hinhalten oder meine Schmerzen, meine Krankheit, was es auch ist. Und so werden wir hier mit hineingenommen in diese Begebenheit. Jesus sucht zunächst einmal die Stille, mit seinen 12 zusammen zu sein, Aber die Menschen finden ihn und drängen zu ihm. Sie sind nicht so zurückhaltend wie wir. Sie sind hingegangen zu ihm. Wie schwer tun wir uns manchmal damit. Ach, mit meinen kleinen Nöten, der so für die großen Dinge zuständig ist, wie sollte der Zeit für mich haben? Jesus sieht die Menschen und sie dauern ihn und er wendet sich ihnen zu. Sollte das heute anders sein? Gewiss nicht. Also dürfen wir, so klein wir uns fühlen, so gering das Anliegen vielleicht auch sein mag, so wie wir es einschätzen würden, es ist nie zu gering oder zu klein für Jesus. Wir dürfen immer mit allem zu jeder Zeit zu ihm kommen. Und nun haben wir dieses, was uns Johannes hier schildert. Jesus sieht die Menschenmenge und er wendet sich seinen Jüngern zu und sagt: Die brauchen was zu essen. Was denkt ihr? Wie wollen wir es handhaben? So mit meinen Worten jetzt gesagt. Oder wie es hier dann heißt: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Und er bringt die Jünger damit in Schwierigkeiten. Man kann das spüren, wie das rattert bei denen im Gehirn. Man kann die Spannung fühlen, deren Herz klopft und die sind hilflos. Die überlegen, wo ist der nächste Lidl, wo ist der nächste Aldi? Es ist kurz vorm Passafest, ob wir da überhaupt noch was kriegen. Die Regale sind bestimmt schon leer. Nee, das haben sie nicht gedacht. Aber so in die Kasse reingeguckt, uff, da ist auch nicht viel drin. 200 Denare, 5000 Männer, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Da bräuchten wir schon ein bisschen mehr. Und dann wird die Verzweiflung ja noch größer. Da kommt Andreas und sagt: Jesus, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Sprotten. Also hier steht 2 Fische, aber eigentlich sind es 2 Sprotten. 2 Sprotten, die sind ja nicht so lang. Die sind ja mini. Und 5 Gerstenbrote, das sind arme Leute Brote. Und sagt: Das reicht hinten und vorne nicht. Die Verzweiflung steht denen auf der Stirn geschrieben. Ich glaube nicht, dass Jesus feigst im Innern, weil er sie auf die Probe stellt. Aber das macht er mit uns manchmal auch. Er stellt uns auf die Probe. Nämlich auf die Probe, wie bei den Jüngern: Wie weit reicht euer Vertrauen? Und worauf schaut ihr? Wovon lasst ihr euch beeindrucken, dass euch dann vielleicht der Mut, der Glaube sinkt? Und das macht den Unterschied hier in diesem Text, der uns berichtet wird. Jesus sieht genau das Gleiche, was die Jünger sehen. 5000 Männer, Frauen und Kinder dazu. Vielleicht hört er schon in der ersten Reihe die Mägen knurren. Und die Jünger sehen das auch. Aber sie haben einen unterschiedlichen Blick. Die Jünger sehen auf ihre eigenen Fähigkeiten und Unfähigkeiten. Wir haben nichts zu geben. Wir haben nichts, um die satt zu machen. Es reicht hinten und vorne nicht mit dem, was wir haben. Und sie sind verzweifelt und sagen: Ja, wir haben keine Antwort. Jesus sieht diese 5000 auch, Frauen und Kinder dazu. Aber er lässt sich davon nicht beeindrucken, sondern er schaut auf Gott, den Vater. Und das zieht sich durch das Johannesevangelium ja durch, dass er Wir lesen das ein Kapitel vorher, sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Er wendet seinen Blick auf Gott, den Vater, und schaut, was macht jetzt Gott hier? Und wenn er das so sagt und so handelt, wie er handelt, dann sieht er den Vater, diese 5 Brote, diese arme Leute Brote und die 2 Sprotten austeilen. Und da sagt Jesus, so machen wir das. Er versucht nicht irgendetwas aus seiner eigenen Kraft, seiner Wassersuppe zu tun, sondern er schaut auf Gott. Wie oft versuchen wir händeringend und verzweifelt irgendetwas zu tun, in die Wege zu leiten. Und es hilft nicht, es misslingt, wir strengen uns an und das Ergebnis ist ziemlich gering. Wie oft haben wir das in unserer eigenen Familie erlebt? Da wollen wir etwas tun. Wir sind nicht, so haben wir das mal erlebt, wir waren, meine Frau und ich, ziemlich weit weg, nicht bei unseren Kindern, die waren gut verteilt und bei einem unserer Kinder tat sich eine Not auf in der Zeit und wir versuchten von da aus alles Mögliche in die Wege zu leiten, damit es ihr wieder gut ging. Es wurde nur schlimmer. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay Herr, wir sind nicht da, wo sie ist und was wir versuchen, hilft nicht. Wir befehlen dir das an. Und siehe da, es wurde. Wie oft pfuschen wir in Gottes Handwerk herum und verschlimmbessern die Geschichten, als auf ihn zu schauen, hinzuhören, was er sagt, was er uns ins Herz gibt, und danach zu handeln. Das ist der Unterschied. Auf Gott zu schauen, weckt immer Hoffnung und hat immer eine Zukunft. Wenn wir menschlich schauen, sehen wir unsere Begrenzungen. Sehen wir nur, was Menschen möglich ist. Und das macht uns manchmal hoffnungslos und eröffnet überhaupt keine Zukunft oder wenig Zukunft. Und wir verzweifeln oder denken, ja, was soll hier noch helfen? Vielleicht sollten wir fragen, wer kann denn hier noch helfen? Und das ist die erste Lehre, die Jesus eigentlich seinen Jüngern an dieser Stelle weitergibt. Das ist Jüngerschaft pur, die man sagt, hey, schaut auf den Vater. Der hat eine Lösung. Der hat Rat. Der hat Möglichkeiten, die weit über alles, was wir uns erdenken können, hinausgehen. Er ist nicht begrenzt in unser Natürliches hinein, sondern Gott kann übernatürlich wirken, handeln, eingreifen und tun. Und das dürfen wir auch heute lernen. Das ist auch Jüngerschaft für uns heute. In den Versuchungen, in denen auf das Probe gestellt werden, aber auch in dem, was wir so alltäglich erleben, was so auf uns einprasselt, auf Gott zu schauen, damit wir die Hoffnung und die Zukunft nicht verlieren, sondern in dem, worin wir sind, dieses Vertrauen haben, Gott weiß und Gott kann damit umgehen. Er nimmt nicht immer alles weg. Er führt hindurch. Und das ist ja auch keine Binsenweisheit, das ist ja die Wirklichkeit. Jeder von uns geht diesen Weg des Älterwerdens und des Sterbens. Da müssen wir alle durch. Es hilft nichts. Aber da gibt es eine Zukunft. Und auf dieser Hoffnung stehen wir und dürfen wir leben, wenn wir in Christus sind, mit Jesus Christus verbunden sind, wenn wir seine Jünger sind, wenn wir seiner Nachfolger stehen, wenn wir sagen, ich weiß, dass ihr in mir lebt. dann tut sich damit eigentlich eine Tür auf, die uns in etwas hineinblicken lässt und eine Gewissheit schenkt, da mit dem Tod ist es nicht zu Ende, da kommt was. Und das strahlt schon jetzt in unsere Welt, in Jesus Christus. Und in diesem Zeichen. Das Wunder, was hier geschieht, ist nicht das Eigentliche. Es ist das, worauf wir unser Augenmerk lenken und uns überlegen, wie kann das gehen? Mit unserem natürlichen Verstand nicht zu erfassen, und so suchen wir Erklärungen zu finden, wie das hier so hätte vor sich gehen können. Aber das ist überhaupt nicht das Eigentliche. Das Wunder ist hier nicht das Eigentliche. Natürlich, wie immer, Jesus ist das Eigentliche. Aber er sagt, und Johannes sagt uns hier, es wird uns ein Zeichen gegeben von Jesus. Ein Hinweis auf etwas, das viel größer ist als dieses Wunder. Nämlich auf das, was Gott bereithält, das Reich Gottes. Und was in Jesus anbricht und wer er ist. Ich habe heute die alttestamentliche Lesung mitlesen lassen. Da geht es um diese Speisewunder beim Volk Israel, der Manna vom Himmel, das Himmelsbrot, das sie sammeln, so viel sie brauchen, wenn sie mehr sammeln, verdirbt es. Und hier haben wir einen Unterschied. Jesus, nachdem sie alle satt waren, hier heißt nicht, sie haben ein bisschen gegessen, sie haben sich zurückgenommen, damit jeder ein bisschen was kriegen kann, so wie das die Eltern machen, wenn das Picknick nicht reicht oder sozusagen den Kindern zu geben und sie halten sich zurück. Nein, die waren satt, die konnten nicht mehr. Und es blieben 12 Körbe mit Brotbrocken übrig. Und Jesus lässt sie einzeln, damit sie nicht umkommen. Das Manna wäre verdorben. Aber es geht auch nicht in erster Linie darum, sondern was Jesus nach dem, was wir gerade gelesen und gehört haben, sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Er ist das wahre Himmelsbrot. Er verdirbt nicht. Jesus verdirbt nicht. Und von ihm können wir jeden Tag, jeden Augenblick essen und leben. Und dazu lädt er ein. Kommt, schmecket und seht, wie freundlich ich bin. Kommt, schmecket und seht, wie freundlich der Vater im Himmel ist. Das ist seine Einladung an uns. Und das ist das, wozu er eigentlich hinlädt, einlädt, zu sich. Kommt zu mir. Und das, ihr Lieben, brauchen wir. Wir brauchen das jeden Tag, jeden Augenblick, dass wir wissen, wohin kann ich gehen? Wohin sollen wir gehen, sagt Petrus. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und sie sagt, ich bin das lebendige Brot, das Brot, das Leben gibt, das durch den Tod nicht zu Ende geht, das nicht verdirbt, das nicht aufhört. Er sorgt sich um uns, um unser ganzes Leben, um das leibliche Wohl wie um das geistliche Wohl, um alles. Er ist der Versorger. Aber das heißt nicht, dass er alles uns gibt und erfüllt, was auf unserem Herzen ist. Dass er alles wendet oder abwendet. Nein, das tut er nicht. Aber er ist an unserer Seite. So habe ich mir gestern eine Predigt angehört von einem amerikanischen Pastor. Die hat er 10 Tage gehalten, nachdem seine Frau an Krebs gestorben ist. Die war bemerkenswert. Indem er sagte, Gott ist gut alle Zeit. Und auch zu sagen, danke, Seid dankbar in allem. Das kann man aber doch nur lernen, wenn man durch alles hindurchgeht. Und das ist manchmal bitter zu buchstabieren, aber trotzdem festzuhalten. Und dieses im Herzen zu tragen, dass er sagt, ich bin das Brot. Ich versorge dich, was es auch ist. Ich versorge dich darin. Lerne, mir zu vertrauen. Lerne dich auch darin, an mich zu hängen. Und nicht darauf zu schauen, was er da jetzt gibt, sondern darauf zu schauen, dass er da ist. Dass er mich hält, dass er dich, dass er uns hält und nicht fallen lässt. Auch wenn ich Dinge nicht verstehe, was ich auch immer wieder hier sage, ich verstehe nicht alles, wir verstehen nicht alles. Wir verstehen nicht, warum er den einen heilt und den anderen nicht. Wir verstehen nicht, warum er bei dem einen die Not wendet, bei dem anderen nicht. Aber mit unserer Begrenztheit können wir das nicht verstehen. Aber dahin kommen zu sagen, ich vertraue dir, Gott. Ich vertraue dir, dass du mit mir den Weg gehst, der zu einem guten Ende kommt, hier und dann ein Anfang der Ewigkeit wird. So gilt es in dieser Erzählung, nicht dieses Speisungswunder in die Mitte zu stellen, sondern den, der austeilt. Jesus, der uns ermutigt, an ihm dran zu bleiben. Und gleichzeitig können wir aber noch etwas hören. Nicht nur, dass er nicht verdirbt, wie das Manna in der Wüste, sondern dass er auch Sorge trägt, dass nichts umkommt. Und das ist etwas von Verantwortung. Und da können wir uns fragen, wie verantwortlich gehen wir mit den Dingen um, die Gott uns anvertraut? Wie verantwortlich gehen wir damit um? Und hören wir vielleicht in dem, was wir auch in dieser Zeit erleben, wir dachten ja, wir hofften ja, menschlich gehofft, Corona ebbt ab und dann wird es wieder besser. Nee, da kommt das nächste und wir wissen noch gar nicht, was da noch alles kommt. Hören wir da vielleicht Gott heraus, der uns auch aufmerksam macht darauf, wie wir mit dem, was er uns anvertraut hat, umgehen? Ich meine, es ist von meiner Warte aus gesehen, ich habe zwar mal in der Schule und so Betriebswirtschaft gehabt und Volkswirtschaft, aber mein Verständnis ist etwas anders. Ich glaube, Gottes Verständnis auch. Nämlich, dass man nicht denkt, die verderbliche Ware, die werfen wir lieber weg, als dass wir weniger Gewinn damit machen, so wie es in manchen Geschäften ja gemacht wird. Lieber wird es weggeworfen, als dass es billiger ausgegeben wird, denn dann warten die Leute nur auf das Billige. Ich finde dieses Denken krank. Wir müssen langsam überlegen, was wir einkaufen, weil alles teurer wird. Aber wir stehen immer noch vor einem großen Angebot. Und dann sehen wir in anderen Teilen der Welt, dass es für Menschen ein Nullangebot gibt. Und Hunger leiden, Kinder sterben. Menschen an Hunger sterben und wir in unserer westlichen Welt damit zu tun haben, welches Diätprogramm ist denn jetzt das Günstige? Das, was hilft. Und Gott macht uns aufmerksam auch auch Verantwortung, die wir haben. Auch das ist Jüngerschaft, dass Jesus sagt, schaut auf mich und lernt umzudenken. Lernt dankbar zu sein. Nicht, weil alles so voll ist und Überfluss ist, sondern weil er gibt, wovon wir leben können und eben auch andere. Das ist eine ganz andere Ökonomie, ein ganz anderes Wirtschaftsdenken. Was wir aber sehen, also ich nehme das wahr, was wir sehen, ist ein Wegsehen von Gott, ein Hinsehen auf sich selbst, auf die eigenen Bedürfnisse, die über alles gestellt werden. Also nochmal, mag uns Gott darauf aufmerksam machen und genau darauf wieder auf ihn zu sehen, auf ihn zu hören, wahrzunehmen, was er uns zu sagen hat und dann zu tun, was er uns aufzeigt. Ihn in die Mitte stellen, ihn suchen, auf ihn hören, von ihm her leben und handeln. Amen.